Schlechte Menschen.
Faszinierend.
Wir bieten eine bereichernde Reise zu wohl ausgewählten historischen Grausamkeiten. Eine Reise mit beunruhigenden Perspektiven auf teuflische Details.
Kurzum, eine Lustreise.
Mit Lucifer.
Und Lemitelia.
Eine Lustreise, von der Sie sich gut überlegen sollten, ob Sie sie mitmachen wollen. Frau Fair.
Herr Telja.
Was haben wir denn heute an schlechten Menschen?
Lassen Sie uns nicht um den heißen Brei herumreden. Wir machen heute alles anders als in den 19 Folgen zuvor.
Sie haben ja so recht, Frau Fair. Ja. Ich wollte es umgehen, weil der Schmerz darüber so groß ist. Also, ich habe Sie heute zum letzten Mal zu Beginn einer Folge rhetorisch gefragt, na, was haben wir denn heute an schlechten Menschen?
Ja, denn dies ist unsere letzte Episode.
Ja.
Aber erstens haben wir schon im Vorfeld ausgiebig gejammert und geheult.
Allerdings.
Und zweitens haben wir das gemeinsam überlegt, also dass wir aufhören.
Ja,
mein
doch,
lieber jammernder ja. Herr Telja. Vor allem machen wir drittens mit dieser Zeit, die wir jetzt nicht mehr für diesen Podcast aufwenden, andere schöne künstlerische Dinge. Und das sogar gemeinsam.
Frau Fair, Sie haben ja so recht mit Ihrer brutalen Sentimentalitätszerstörung.
Also das ist ja doch mal eins, was Sie offenbar ganz anders machen, Herr Telja.
Was denn?
Sie haben mir jetzt zweimal nacheinander einfach so recht gegeben. Aber wir wollen noch mehr, also anders machen, nämlich?
Okay, nämlich alles anders. Also, was haben wir denn heute so an guten Menschen?
Exakt. Super Frage. Haben wir auch eine Antwort?
Ja. Wenige. Also wenige gute Menschen. Etwa genauso wenige übrigens, wie es schlechte Menschen gibt. Denn aller Vermutung und diversen Recherchen folgend sind die allerwenigsten Menschen entweder einfach gut oder schlecht.
Also dazu müssen wir klären, was vor allem ist denn ein guter oder ein schlechter Mensch?
Also sagen wir mal so. Ein guter Mensch ist jemand, der Dinge macht, die anderen gut tun. Helfen, Schmerzen und Not lindern.
Und ein schlechter Mensch, ja, das hatten wir jetzt 19 Episoden lang darüber
allerdings
berichtet, nachgedacht. Kannibalen, Sklavenhändler, Kriegsherren, Bombenwerfer, Serienmörder, Frauenhasser für Schönheit mordende Frauen.
Übrigens, das ist wegen der Daueraktualität immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die Blutgräfin.
Ja, wir wollten aber nicht eine Episode der persönlichen Hitlisten machen, sondern fragen, was gute und schlechte Menschen auszeichnet.
Ja, genau. Also schlechte Menschen sind offenbar ganz allgemein Menschen, die anderen absichtlich schaden, morden, quälen, sich skrupellos Vorteile verschaffen. Das Problem bei der Beurteilung ist aber oft schon der Standpunkt, denn aus vielen verhaltensbiologischen und psychologischen Erkenntnissen,
unter anderem aus dem neuesten Werk des Bonner Verhaltensökonomen Armin Falk,
danke, geht hervor, dass wir Menschen uns im Allgemeinen für deutlich besser halten, als wir es tatsächlich sind.
Also das fand ich in der Tat ziemlich verstörend.
Ah, allerdings.
Also wir halten uns ja selber für gut. Weil wir unsere guten Taten intensiv im Gedächtnis behalten.
Ich habe jemandem geholfen.
Ja.
Ich habe einem Obdachlosen was gegeben. Ich habe im Supermarkt jemanden vorgelassen, der nur eine Dose Energy Drink hatte und ich hatte zwei Einkaufswagen voller Plunder. Oh mein Gott, ich bin so gut.
Die schlechten Taten, wo wir schwach, feige, verleugnend, opportunistisch waren, die werden schlicht vom Gedächtnis verdrängt, vergessen. Aber wenn wir uns das so zurechtbauen, ja, was sind wir denn dann? Was bin ich denn dann?
Also, um die Frage zu beantworten, Sie sind natürlich gut, Frau Fair.
Ah, danke.
Meistens. Also, wenn Sie nicht so auf mir. Ja.
Ja,
aber
also,
selbst wenn Sie nicht gut wären.
Ja.
Dieses selektive Erinnern ist wiederum auch nicht gut oder schlecht. Wir können schlicht nichts dafür. Es ist genetisch bedingt, ein positives Selbstbild zum Überleben.
Ach, Moment mal, wenn wir nichts dafür könnten, ob wir uns für gut oder schlecht halten,
ja,
weil das genetisch bedingt ist, wie praktisch,
ja,
dann können wir womöglich auch nichts dafür, ob wir gut oder schlecht handeln.
Das ist eine der größten, nach wie vor nicht befriedigend gelösten Fragen der Menschheit. Warum werden manche Menschen schlecht, also böse? Oder steckt das Böse, wie es auch eben metaphysisch oft genannt wird, steckt dieses Böse in uns und man muss es gar nicht erst werden?
Bei der Recherche von wissenschaftlichen Werken zu diesem Thema stellt man immerhin wieder fest, so richtig gepackt kriegt es eigentlich keiner.
Nee.
Also Beispiel, schlechthin das Böse, nennt der Kulturwissenschaftler Terry Eagleton sein Werk. Darin kommt er zu dem Schluss, einfach so Böse, Das gibt's ja gar nicht.
Darin besieht er sich unter anderem auf eine besonders grausame Tat aus der jüngeren Vergangenheit in Großbritannien, wo Polizisten und geschockte Angehörige sagten, der eine der Täter sei, ich zitiere das mal, ganz klar einfach nur böse. Das habe man sofort gesehen. Ja, wäre aber manche einfach nur böse, wie der Himmel nun mal blau ist, dann hätten sie ja keine Verantwortung für ihr Handeln.
Ja, Verantwortung haben wir, weil wir die Wahl haben. Es ist eben doch beides in uns. Nur, was ist es, das Böse?
Also Eugen Sorg wiederum verfasste ein Werk mit dem Titel Die Lust am Bösen. Der Verfasser, muss man dazu sagen, ist kein Schlagzeilenreißer, der sich an Sensationen weiden will. Er war unterwegs für das internationale Komitee vom Roten Kreuz, hat besonders in den postjugoslawischen Bürgerkriegen viel Übelstes gehört und gesehen.
Und der schreibt, man ziehe immer schnell Begründungen für Grausamkeiten heran, wie unausgetragene historische Konflikte, die sich jetzt hier Bahn brechen, oder ein rückständiger Nationalismus, eine panisch um sich schlagende Angst, Irrtum, Vorurteil, Aberglaube, Unwissen.
Aber er sagt eben auch, das alles reiche gar nicht aus, um die offenbar vorhandene Lust zu erklären, die mit grausamer Gewalt für den Täter verbunden sein muss, sonst würde er es ja so nicht tun. Also der Autor Eugen Sorg führt als plastisches Beispiel an, dass jemand einem früheren Nachbarn und Spielgefährten rostige Nägel durch die Füße bohrt. So etwas erklärt sich nicht direkt durch einen unausgetragenen historischen Konflikt.
Solche und noch schlimmere Dinge hat es natürlich massenweise gegeben und gibt es auch heute. Man denke sofort an Israel, Gaza, der Krieg gegen die Ukraine.
Nochmal Eugen Sorg zu dem Thema, ich zitiere das mal. Begangen von Tausenden von Tätern, ohne Befehl und völlig spontan. Begeisterte Urheber waren am Werk gewesen. Sie, damit meint er die Medien und Experten im Westen, zogen die Möglichkeit, dass Menschen mit einer genuinen Neigung zum Bösen ausgestattet und durch den Zustand der Gesetzlosigkeit förmlich beflügelt werden könnten, nicht einmal in Betracht.
Also dieses S scheint also vorhanden zu sein im Menschen.
Ja.
Der Autor findet auch keine Erklärung dafür. Was er aber herausstellt, das finde ich eigentlich interessant, dass es eine Psychologie des Bösen nicht geben kann. Und zwar insofern, dass man einem so wuchtigen, unerwünschten Phänomen wie massenweiser Grausamkeit nicht einfach mit Explikation und Therapie kommen könne. Das Böse also dadurch so weit zu verkleinern, dass es sich plötzlich mit der Krankenkasse abrechnen lässt.
Ja, wir haben aber auch einen Podcast des MDR gefunden mit dem Titel Die großen Fragen, warum gibt es böse Menschen? Da wiederum ist Gesprächspartner, deswegen komme ich darauf zurück, unter anderem der Psychiater Reinhard Haller. Als forensisch-psychiatrischer Gutachter hat er die Bösesten der Bösen getroffen. Zum Beispiel den Sexualmörder Jack Unterweger, den NS-Euthanasiearzt Heinrich Groß und den Briefbombenattentäter Franz Fuchs, um nur einige zu nennen.
Und dieser Psychiater Rainer Halle sagt ebenfalls, böse ist keine Kategorie in der Psychoanalyse und der Psychologie.
Ja.
Aber er sagt auch, was wir so lax böse nennen, ist zumeist bösartiger Narzissmus, also eine Diagnose aus der Psychiatrie. Vereinfacht gesagt, böse ist eine Steigerung des Selbstwertes auf Kosten anderer. Der Narzisst fühlt sich minderwertig und quält andere, um sich selber aufzuwerten. Ein Problem für alle wird es dann, wenn solche Leute an die Macht kommen.
Genau, denn dann geschieht etwas sehr Interessantes und Schreckliches, was wir oft auch beobachten können. Nicht mehr Böses durch Einzelne, sondern dann kommt es zu gesellschaftlicher Enthemmung, kaltes Abwerten und Entmenschlichung des anderen.
Ja.
Und viele, viele Menschen, die vorher nicht durch böses Verhalten aufgefallen sind, quälen und morden dann die systematisch durch die politische Macht Abgewerteten und Entmenschten.
Und da sind wir sofort wieder bei unserem Punkt zu Beginn. Niemand, auch nicht die bösesten Quäler, ertragen es, selbst für böse gehalten zu werden.
Beziehungsweise, man muss es vielleicht so deutlich sagen, am allerwenigsten ertragen sie es, sich selbst für böse zu halten. Das hält offenbar niemand aus. Und es wird enormer, auch politischer Aufwand betrieben, um genau das zu vermeiden.
Genau, das ist ja der Mechanismus von jeder enthemmten Gewaltherrschaft. Böse sind immer die anderen.
Ja.
Die abgrundtief grauenhaftesten Taten werden immer damit begründet, Die Bösen seien die anderen und man selber gehöre ja zu den Guten.
Genau, und aus diesem Mechanismus, da folgt ganz straight logisch die Enthemmung. Man müsse schließlich möglichst rigoros gegen die anderen, also das Böse, an sich vorgehen.
Ja.
So macht es auch an Wladimir Putin und redet von Spezialoperationen und Entnazifizierung in der Ukraine. Selbst ein Putin erträgt es offenbar nicht, einfach als Schlechter und Aggressor zu gelten.
Und so geht es bis runter zum Täter der sogenannten häuslicher partnerschaftlichen Gewalt. Man verletze oder töte die Partnerin ja nur, weil man sie wiederhaben oder behalten möchte. Man schlägt natürlich nicht einfach zu, weil man jemand anderen kaputt machen wolle.
Das ist auch vielleicht gemeint mit die Banalität des Bösen. Das Böse ist getarnt als normal oder als Handlung mit gutem Antrieb.
Hm, ja.
Das wäre dann wirklich wieder wie zu unserem Beginn. Also wissen wir eigentlich gar nicht, ob wir gut oder schlecht sind.
Ach doch, natürlich, wir wissen es und wir haben Verantwortung. Und philosophisch betrachtet haben wir diese Verantwortung genau deswegen, weil wir ja freie Wesen sind. Das heißt, yes, wir uns ja auch anders entscheiden könnten. Denn wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, Böses zu tun, das stimmt ja gar nicht, sondern eben auch Gutes.
Ja, Sie meinen da eben bezogen auf die Aufklärung. Also der Philosoph Noller schreibt dazu Folgendes: Der Mensch hat in sich als freies Wesen immer Tendenzen zum Guten,
ja,
wie zum,
genau,
Bösen.
Ja, dieser Noller.
Bezieht sich eben auf Immanuel Kant. Immanuel Kant spricht von einem Hang zum Bösen, der jedem Menschen mitgegeben ist, aber auch von einer Anlage zum Guten, die auch jeder Mensch als freies Wesen hat.
Da halten wir also fest. Wir Menschen können anders, tun es aber oft nicht.
Ja.
Ja, und was ist der Grund? Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel unsere Biologie? Wir haben ja zweifellos und stofflich nachweisbar Aggressionen in uns.
Ja, aber Aggression, das sagt eben auch Philosoph Noller, Aggression ist nicht per se böse.
Ach.
Man kann sie ja, der Mensch als freies Wesen kann entscheiden, man kann Aggressionen in Spiel und Sport ausleben, ohne anderen zu schaden.
Hm.
Aber aus Aggression kann natürlich böses Verhalten werden, wenn wir sie absichtlich und wieder anerzogenes Wissen zum Schaden anderer ausleben.
Hm. Also Philosoph Noller kommt dazu mit Blick auf Erkenntnisse aus Biologie und Psychologie, ja, auf eine ganz interessante Abgrenzung. Der böse Trieb, die Aggressionen stecken in uns zum, mhm, Überleben. Wir haben das, weil wir es sind, weil wir uns durchgesetzt haben gegen andere. Sei es im Kampf um Nahrung oder bei der Werbung um unsere Partner, um uns fortzupflanzen. Das geht gar nicht anders. Nur das Organisierte, dieses Sadistische, das ist eine ganz besonders menschliche Qualität des Bösen.
Das finde ich sehr, ja, das klingt sehr aufschlussreich. Folglich könnte man noch sagen, es scheint die zentrale Aufgabe menschlicher Entwicklung zu sein, genau das zu verhindern, dieses organisierte, sadistische, Enthemmte,
ja,
als,
ja,
menschliche Qualität des Bösen. Was man gesellschaftlich tun kann, ist also, die Faktoren zu erkennen, die diese Enthemmung begünstigen und diese dann so weit wie möglich zu verhindern,
ja,
oder?
Absolut, absolut. Aber jetzt waren wir irgendwie doch schon wieder nur beim Bösen.
Ja,
denn ich persönlich finde, diese zweite zentrale Frage ist doch, wie wird man denn nicht nur nicht böse, sondern gut? Das scheint doch eine genauso, wie haben Sie es vorhin gesagt, eine genauso unbefriedigend ungeklärte große Frage der Menschheit zu sein.
Ja, ja, ja.
Und auf jeden Fall sehr lohnt, ihr nachzugehen. Also ich frage mich das jedenfalls, wie kann man denn ein guter Mensch werden?
Also das Problem dabei ist, es gibt dazu irgendwie, wie soll ich sagen, weniger Literatur als zum Bösen, vielleicht weil es weniger fasziniert. Also genauer gesagt, wir haben dazu Recherchematerial heranziehen müssen aus den Zeitschriften Brigitte und Bunte.
Ja, das ist doch nicht Ihr Ernst.
Frau Fair, verleugnen Sie es nicht ganz biologisch, Ihre schlechten Taten? Sie haben das mit ausgesucht,
ja,
jawohl.
Ja, aus schierer Not. Also, aus den jeweiligen Ausgaben Januar bzw. Februar 2022. Wie kann man gute Menschen erkennen? 8 Anzeichen, dass du einer Person vertrauen kannst. Kriterium unter anderem, gute Menschen versuchen nicht, dich zu überzeugen.
Oh mein Gott, das muss man mal Ermittlern beim Bundeskriminalamt sagen. Es ist so einfach, Täter und Nichttäter zu unterscheiden. Also da kommt dann aber noch wahrscheinlich dazu, gute Menschen schauen dir in die Augen,
ja,
oder sowas.
Ja, genau das.
Oh Gott.
Also wenn dich einer umbringt, der dir dabei in die Augen sieht, ja, ignorier's doch. Laut Brigitte und Bunte kann er ja gar nicht böse sein. Und völlig überraschend dann noch dieses Kriterium zur Erkennung guter Menschen.
Ja.
Gute Menschen zeigen Mitgefühl.
Wow, ja. Wer hätte das gedacht?
Wow.
Hey, gute Menschen kannst du ganz unzweifelhaft daran erkennen, dass sie gut sind.
Ja, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Es gibt offensichtlich auch die Banalität des Guten.
Der war gut.
Also mich hat das wahnsinnig gemacht. Warum schreiben diese ernsten, gebildeten Menschen und Zeitungen nur über schlechte Menschen, während die Guten überhaupt nur auftauchen in Brigitte, Bunte und vielleicht noch der Bibel? Wo kann man denn ernsthaft erfahren, wie man ein guter Mensch werden kann?
Also, ganz ernsthafte Antwort, ein wichtiger Hebel auch Auslöser scheint zum Beispiel dies zu sein. Das geht aus einem Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen zu dem Thema hervor, warum manche Menschen helfen. Die haben dazu geschrieben, dass man etwas einschneidend als schrecklich erlebt hat. Zum Beispiel die Not anderer Menschen. Zum Beispiel, was ich, brennende Häuser, Erdbeben, das führt dann dazu, selbstlose Rettung anderer aus einer Katastrophe, aus einem brennenden Haus heraus. Mhm. Oder auch Soldaten durch den Schrecken auf dem Schlachtfeld, Ärzte oder auch einfach Alltagshelfer. Dann entsteht oder verfestigt sich durch ein Ereignis, dass man eine gesehene Not oder einen Missstand nicht klanglos akzeptieren will und handelt entsprechend.
Dann wäre gut, also letztendlich Empathie.
Ja.
Die Fähigkeit, das Leid anderer wahrzunehmen.
Ja.
Und es eben nicht als unabänderbar einfach hinzunehmen. Unterm Strich heißt das tatsächlich das gute Alte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Eigentlich ja.
Man muss es einfach tun. Man muss dabei nicht gleich so stark sein wie die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi.
Oh ja, eine unfassbar starke und unbeugsame Frau, die wir hier ausdrücklich würdigen möchten.
Ja.
Also Menschenrechtlerin, die im Iran bei den jüngsten Protesten vor allem der Frauen eine tragende Rolle gespielt hat. Sie ist seit vielen Jahren in Haft, in einer furchtbaren Haft. Und aus dieser Haft im iranischen Gefängnis gibt es dieses Zitat.
Ich erwarte von euch allen, dazu beizutragen, Menschen von autoritären Systemen zu befreien. Von religiösen und frauenfeindlichen. Setzt euch für den Frieden ein. Ja.
Das ist unerreichbar wahrscheinlich. Das ist
ja, aber es geht ja da auch um normale Menschen, also auch wenn man nicht dahin kommt, die normale Menschen, die trotz widriger Umstände hilfsbereit, freundlich, zugewandt, tolerant bleiben.
Das stimmt. Zum Beispiel um hunderttausende Ehrenamtler geht es
ja,
dabei.
Flüchtlingshelfer,
ja.
Hausaufgabenhilfe und Betreuung von Kindern und Alten. Man kann Patenschaften übernehmen, einsamen Menschen Gesellschaft und Hilfe anbieten. Umweltverbände, die Freiwillige Feuerwehr, THW, Parteien.
Wenn es nicht gerade eine rechtsradikale Partei ist, dann macht das Sinn. Also eins der wichtigsten und ich finde unterschätztesten Mittel gegen Gewaltherrschaft ist, Institutionen des demokratischen Staates zu unterstützen.
Ja, so viele brauchen Hilfe. Tu einfach was.
Ja, es gibt das und ich finde, es ist so toll, dass es das einfach auch gibt. Ich habe selbst in schlechten Zeiten davon profitiert, dass es das gibt. Menschen haben mir während Corona Geld geschenkt, wildfremde Menschen, einfach weil ich Künstler bin und nicht spielen konnte. Ehrenamtliche machen viele der Theater, in denen ich auftrete.
Ja, und man kann so eine Podcast-Folge über gute Menschen eigentlich nur enden lassen mit dem Appell, machet selbst.
Ja.
Wir wissen das doch alle und vielleicht machen es manche oder auch viele von Ihnen auch schon. Also ich nenne einfach nur ein paar Beispiele. Das Ahrhochwasser, unzählige Private sind da hingefahren und haben angepackt. Deutschland hilft, eine Riesenspendenaktion jedes Jahr, wo gerade viele Menschen helfen, die selbst auch nicht viel haben. Oder gerade das Weihnachtswunder, die Aktion von WDR 2. Menschen aus dem gesamten Westen überlegen sich etwas, wie sie Spenden zusammenbekommen. Vom Kindergartenalter bis zu alten Leuten unter der Überschrift Mütter in Not. Und das Tolle an solchen Beispielen ist, wenn Menschen sich zusammentun, dann kann man Großes erreichen. Ich könnte wirklich endlos weiter großartige und rührende Beispiele nennen, aber wir haben ja nie
ja,
endlos.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, Frau Fehr.
Ja.
Aber es ist noch nicht ganz das Ende.
Nein.
Denn, das muss ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen,
Ja. Gut
war auch, diesen Podcast mit Ihnen zu machen, Frau Fehr.
Ach, das haben Sie jetzt aber mal schön gesagt.
Mhm.
Und dann fehlt noch was. Also gut,
ja. Richtig
gut war auch, dass die ganze Zeit, die ganzen 19 Podcast-Folgen lang, ein wunderbarer Mann die Technik gemacht hat, ohne irgendwas dafür zu wollen. Also, außer Pizza.
Danke Rainer.
Und danke, liebes Publikum, fürs Zuhören. Empfehlen Sie den Podcast trotzdem weiter. Er ist ja da, man bleibt ja ewig im Netz.
Ja, und wir wissen jetzt nicht, ob der Podcast in dem Sinne gut war, aber auf jeden Fall war es eine Menge Arbeit.
Aber eine schöne Arbeit.
Auf Wiederhören! beunruhigende Restgedanken noch.
Das wünschen Ihnen von Herzen
Lemmy Tellier
und Lucifer.